Ich finde, man ist im Studium sehr in diesem Einzelüben drin und quasi wirklich perfekt seine Stimme alleine können und Violinkonzerte vorbereiten und so. Und letztendlich ist das ein Teil vom Probespiel, dass man Violinkonzerte vorspielt, aber es gibt ja auch zum Beispiel noch den Teil der Orchesterstellen. Und ich glaube, dass diesen Teil Orchesterstellen habe ich im Studium unterschätzt und ich glaube auch wahrscheinlich noch bis hin zu Probespielen.
Hallo, mein Name ist Patrick Hinzberger und willkommen zu einer neuen Folge Wie übt eigentlich? Hier spreche ich einmal im Monat mit anderen Musikerinnen und Musikern über eines ihrer wohl privatesten Themen, das Üben. Mein heutiger Gast ist die Geigerin Annemarie Gäbler. Annemarie ist seit 2017 fest im MDR Symphonieorchester angestellt. Seit langem wollte ich schon eine ganze Folge rund um das Thema Probespielvorbereitung machen. Umso mehr freut es mich, dass Annemarie mir Rede und Antwort gestanden hat und von ihren ganz persönlichen Erfahrungen erzählt. Denn was so süß klingt, ist für die meisten Musikerinnen und Musiker eine echte Qual. Wie sich Annemarie auf dieses für ihre Karriere so wichtige Vorspiel vorbereitet hat und welche Tipps sie jungen Musikern und Musikerinnen mitgeben würde, erfahrt ihr in dieser Folge. Anfangs hatten wir ein paar kleine Soundstörungen, die dann aber im Laufe des Interviews verschwinden. Entschuldigt das bitte. Wie immer würde ich mich auch freuen, wenn ihr die Folge mit einem Freund oder einer Freundin teilt. Vielleicht steckt er oder sie ja auch gerade in der Probespielvorbereitung. Die heutige Podcast-Folge wird präsentiert vom Bayerischen Tonkünstlerverband. In ihrem Podcast Auf einen Ton, Musikschaffende im Gespräch, lernt ihr interessante Musikerinnen und Musiker kennen, die natürlich über ihr Lieblingsthema, die Musik, sprechen, aber auch darüber hinaus etwas zu erzählen haben. In der aktuellen Folge war der Vibraphonist Wolfgang Lackerschmidt zu Gast, der unter anderem ein gemeinsames Album mit dem Trompeter Chet Baker aufgenommen hat. Im Gespräch mit Laura Wachter erzählt er, wie diese außergewöhnliche Produktion verlief und die Zusammenarbeit mit Chet zustande kam. Aber auch ein paar Tipps für junge Musikerinnen und Musiker hat Lackerschmidt parat. Also am besten nach dieser Folge direkt Auf einen Ton, Musikschaffende im Gespräch in eurem Lieblings-Podcatcher suchen und die Folge anhören. Übrigens, wer die weiteren Angebote des Bayerischen Tonkünstlerverbands noch nicht kennt, dem empfehle ich mal einen Blick auf ihre brandneue Homepage zu werfen. Von der kostenlosen Rechtsberatung bis hin zu Weiterbildungen finden sich dort viele interessante Angebote für Mitgliederinnen und Mitglieder. Alle Informationen dazu gibt es online unter www.dtkvbayern.de. Viel Spaß nun mit der Folge. Cool, dann lass uns auch starten, würde ich vorschlagen. Mhm. Die erste Frage, mit der es immer losgeht, lautet: Vervollständige folgenden Satz. Üben heißt für dich?
Üben heißt für mich, mich sehr konzentriert auf eine Sache vorzubereiten.
Und gibt's aktuell bei dir eine Künstlerin, Künstler, die in Dauerschleife läuft?
Nee, nicht wirklich. Also ich höre sehr viel gemischt, vor allen Dingen 80er. Das finde ich ganz cool. Und klassische Musik höre ich vor allen Dingen gerne im Konzert, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also das ist selten, dass ich mir dann mal zu Hause klassische Symphonien irgendwie anmache oder so, dann ist dann doch eher so auch Jazz mit dabei. Oder so.
Machst du das in der Vorbereitung dann manchmal auf neue Projekte, dass wenn du weißt, ihr spielt irgendwie ein neues Programm, dass du dir dann davon Sachen anhörst oder gehst du dann davon auch eher in Konzerte?
Nee, also da nutze ich total quasi CD, Spotify oder so, dass ich da mir Sachen anhören kann vorher. Ich finde, das ist auch eigentlich eine der wichtigsten Vorbereitungen als Orchestermusiker, dass man einfach über das Werk Bescheid weiß und das Anhören das Allerbeste.
Ja, voll, absolut. Und wenn du auf deine eigene Geigenkarriere jetzt zurückschaust, würdest du sagen, dass es eine Musikerin, Musiker gegeben hat, der oder die dich auf dein Spiel jetzt ganz persönlich geprägt hat? Also so eine Art, wenn du so willst, Vorbild?
Ich glaube, da kann ich schon meine Eltern irgendwie auch nennen. Also dadurch, dass ich in einem Musikerfamilie groß geworden bin und auch noch meine beiden Eltern Geiger sind, habe ich natürlich irgendwie von klein auf immer mitbekommen, wie da Konzerte vorbereitet wurden oder auch ja Musikgenres unterschiedlich gespielt sind oder so. Und meine Eltern, die haben auch sehr viel Barockmusik gemacht. Und ich glaube, dass ich da schon von klein auf wahnsinnig viel mitbekommen habe, ohne das irgendwie vielleicht bewusst zu erleben.
Du hast ja quasi schon selbst angesprochen, gerade deine beiden Eltern sind auch Geiger. Das heißt, dein Weg an die Hochschule war so ein bisschen fast schon ja vorgezeichnet, wenn man so möchte. Mhm. Du hast dann in Weimar Geiger studiert. Jetzt auch mit deinem Hintergrund aus der Familie, war für dich schon in Studienzeiten klar gewesen, dass du mal Orchestermusikerin werden möchtest?
Eigentlich schon viel eher. Also nicht erst im Studium.
Okay.
Also tatsächlich, ich weiß, wenn mich jemand, als ich 16 war, gefragt habe, was möchtest du später machen, dann war immer meine Antwort, ich studiere Musik und gehe ins Orchester. Und ich frage mich auch immer, was wäre aus mir geworden, hätte ich nicht quasi von klein auf mein Hobby gehabt. Also vielleicht wäre es dann irgendein anderes Hobby gewesen, was mich zu meinem Beruf gebracht hätte. Aber für mich war das immer klar. Das ist mein Weg.
Vielleicht dann an der Stelle gerade kurz die Nachfrage, weil das finde ich ultra spannend. Also dann gab es auch nie einen Plan B für dich. Also ist mal angenommen, gesetzt den Fall, du hättest den Weg ins Orchester nicht geschafft aus irgendwelchen Gründen. Hättest du einen Plan B gehabt?
Also unterrichten fand ich auch immer sehr spannend. Sowohl Geigenunterricht, also meine Mama ist Geigenlehrerin, das habe ich da quasi auch immer schon gesehen und fand auch immer schon faszinierend, wie man sowas, ich sag jetzt mal schon Spezielles beibringt. Also es ist ja schon viel bei jedem Instrument oder bei Gesang oder überhaupt, dass man erklären können muss, was funktioniert wie. Und das ist, ich finde es unglaublich schwierig. Und meine Mama war da auch immer ein Riesenvorbild für mich. Also unterrichten, Geige unterrichten wäre dann quasi so ein Plan B gewesen. Oder auch, ja, in der Schule richtig Klassenunterricht zu machen. Aber dieser Plan B kam nie zutage, weil Plan A irgendwie funktioniert hat.
Ja, umso besser auf jeden Fall. Unser Thema ist ja heute vor allen Dingen das Probespiel und alles, was damit zusammenhängt. Also sowohl die Zeit in der Vorbereitung, als auch irgendwie der Ablauf an diesem Tag selber. Und auch jetzt, ich meine, du hast ja auch mehr als ein Probespiel absolviert, bis es mit der festen Stelle geklappt hat. Mhm. Auch dann, wie man vielleicht mit Sachen umgeht, die halt dann nicht so gut laufen. Was ich spannend finde jetzt und was mir jetzt in der Vorbereitung immer mehr aufgefallen ist, dass es ja ganz viele Praktika-Möglichkeiten gibt für junge Musikerinnen und Musiker und auch vor allem diese Akademiestellen. Mhm. Hast du das Gefühl gehabt, im Studium auch da irgendwie genau auf diesen Berufswunsch Orchestermusikerin gut vorbereitet geworden zu sein?
Jein, ja. Ich glaube, ich habe einiges unterschätzt, was irgendwie auch dann zum Beruf dazu gehört oder auch gerade für die Situation Probespiel. Ich finde, man ist im Studium sehr in diesem Einzelüben drin und quasi wirklich perfekt seine Stimme alleine können und Violinkonzerte vorbereiten und so. Und letztendlich ist das ein Teil vom Probespiel, dass man Violinkonzerte vorspielt, aber es gibt ja auch zum Beispiel noch den Teil der Orchesterstellen. Und ich glaube, dass diesen Teil Orchesterstellen habe ich im Studium unterschätzt und ich glaube auch wahrscheinlich noch bis hin zu Probespielen und lerne das jetzt, wo ich selber mit Probespiele abnehme, quasi auch Orchesterseite, immer mehr kennen, wie wichtig Orchesterstellen sind. Und das habe ich, glaube ich, unterschätzt. Also dahingehend, es wurde immer eingebläut von unseren Lehrern, hier Orchesterstellenunterricht, macht Orchesterstellen und so. Aber ich habe es nicht wirklich so ernst genommen, wie ich es, glaube ich, hätte machen sollen.
Hast du denn in der Vorbereitung Praktika absolviert, um so ein bisschen da reinzukommen, um so ein Gefühl zu bekommen für diese Probespiele? Oder?
Also die Probespiele für Akademie und Praktikum waren ein kleiner Teil dessen, natürlich als Vorbereitung. Aber im Praktikum in der Akademie hat man vor allen Dingen natürlich gelernt, wie man im Orchester funktioniert. Und Orchesterspielen ist wiederum was anderes als Probespiele.
Okay, inwiefern?
Im Probespiel spielst du ganz alleine. Du stellst dich allein als Musikerin vor. Und im Orchester funktionierst du, also ich bin ja in den zweiten Violinen als Tutistin angestellt, und du funktionierst als Gruppe. Und du bist ein Gruppentier und du musst quasi in dem Gruppenklang dich einfinden. Und da zählt nicht, wie toll du alleine klingst, sondern es zählt, wie du als Gruppe klingst. Und das ist ein ganz anderes Spielen, finde ich, als alleine. Und das lernt man irgendwie erst in diesem Praktikum oder Akademie, wie so ein homogener Klang quasi funktioniert.
Das ist vorher schon ganz kurz erwähnt, dass du ein paar Sachen unterschätzt. Aus der Vorbereitung weiß ich, dass du jetzt in deiner Jugendlaufbahn, wie wahrscheinlich ganz viele Musikerinnen und Musiker, auch die typischen Jugendmusiziert-Sachen gemacht hast und so. Und du hast auch gemeint, du hast schon so ein paar Mini-Probespiele in Anführungszeichen da mal absolviert. Mhm. Würdest du jetzt rückblickend sagen, man gewinnt zumindest so einen kleinen Einblick in diese Vorspielsituation Oder ist dann wirklich das Probespiel in einem Orchester oder auch für eine Akademiestelle, Praktikumsstelle nochmal so krass anders, dass man irgendwie da komplett mit einer neuen Situation sich konfrontiert sieht, wenn man an diesem Tag dann wirklich da dann zum Vorspielen hingeht?
Also ich glaube, jedes Vorspiel, was man macht, trainiert einen für die Probespielsituation. Mhm. Also ich finde, Probespiel ist schon nochmal ein Härtefall, weil du einfach, also es ist wie ein Wettbewerb, aber bei einem Wettbewerb hast du die Chance, vielleicht in der ersten Runde 20 Minuten dich zu präsentieren. Und im Probespiel sind es halt in der ersten Runde, wenn es hochkommt, 5 Minuten. Und da muss halt alles auf den Punkt, also es ist eigentlich wie so ein 100-Meter-Sprint, wo man wirklich in diesen 100 Metern muss man funktionieren. Du hast nicht einen Marathon vor dir, wo du sagen kannst, okay, wenn jetzt die ersten 100 Meter noch nicht so schnell waren, dann ist es nicht so schlimm, das hole ich später nochmal raus. Aber jedes Vorspiel und jedes kleine Probespiel, was man vorher macht, das trainiert unglaublich. Man muss einfach seinen eigenen Körper eigentlich kennen, wie der mit Aufregung umgeht. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
Aber also das stelle ich mir unglaublich schwierig vor, weil das bedeutet ja auch, dass man sehr genau da irgendwie hinhören, hinspüren muss, wie der Körper in so Stresssituationen reagiert. Das ist ja, glaube ich, nicht, was man so jetzt so automatisch in der Musikausbildung vermittelt bekommt, oder? Das ist doch schon eher so ein sehr genaues sich mit seinem eigenen Körper beschäftigen, irgendwie auch mit sich selber irgendwie sich auseinandersetzen, oder?
Also ich muss sagen, ich hatte in meinem Studium unglaublich viel Glück. Wir haben jede Woche ein Vorspiel gemacht.
Ah, krass.
Und es hat eigentlich, also aus meiner Geigenklasse war es dann auch so, dass wenn du die ersten 2 Seiten von dem Stück konntest, dann hast du die ersten 2 Seiten von dem Stück vorgespielt und hast quasi jede Woche Vorspielen trainiert. Und ich glaube, das ist was mich dann unglaublich gestärkt hat, quasi in der Probespielvorbereitung. Mhm. Also für mich war es auch immer so, dass ich habe gemerkt, wenn ich mir dann Aufnahmen angehört habe von dem Vorspiel oder so, dass ich gemerkt habe, ich bin ganz hastig oder ich bin zu schnell oder so und hatte dann eigentlich für mich so ein bisschen so ein, ich sag mal, Mantra, immer zu sagen, Zeitlupe. Alle Bewegungen, immer wenn ich, also der Gang auf die Bühne oder in den Probespielraum oder irgendwie zum Auftritt, langsam, alles in Ruhe machen, weil ich bin ganz schnell hektisch geworden und das hat sich dann bei mir aufs Spielen übertragen. Und da muss man einfach irgendwie für sich rausfinden, was kann man sich selber vorher sagen, womit man sich in die Schiene bringt, um irgendwie ein bisschen gegen diese Aufregung, was der Körper mit einem macht, zu arbeiten.
Du hast gerade Aufnahmen angesprochen. Du meinst die Aufnahmen, die du dann während der Studienzeit jeweils wöchentlich da bei deinem Vorspiel in der Klasse gemacht hast, ne?
Genau. Aber ich habe auch tatsächlich, also das ist auch so ein Riesenpunkt in meiner Vorbereitung für mein Probespiel oder für meine Probespiele gewesen, dass ich eigentlich so kurz bevor die Probespiele waren, also so 2-3 Wochen vorher, angefangen habe, eigentlich jeden Tag einmal das Programm durchzuspielen, das aufzunehmen, dann anzuhören, mir anzukreiden, was habe ich gehört, was war nicht schön, was war zu tief, was war zu hoch oder zu schnell. Und das am nächsten Tag zu üben, am nächsten Tag nach dem Üben das wieder aufzunehmen, dann wieder anzuhören, wieder zu gucken. Und alleine die Situation, dass man sich die ganze Zeit irgendwie aufnimmt und selber nochmal von außen anhört, bringt schon Stress rein für einen selber, auch wenn einen gar keiner anhört selber. Ja, es ist irgendwie unangenehm, sich aufzunehmen und dann selber zu hören. Und das trainiert aber unglaublich.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt hast du schon einen sehr spannenden Punkt angesprochen, den ich auch in meiner Vorbereitung jetzt hier mir ganz rot markiert habe. Und zwar nämlich die Übevorbereitungszeit jetzt genau für das Probespiel. Du hast gerade Aufnahmen als einen Punkt angesprochen. Wie hat sich dein Üben unterschieden von dem in Anführungszeichen normalen oder dem Üben, was du halt sonst absolviert hast?
Ich glaube, beim Probespiel war ich sehr, sehr viel strenger und genauer. Ich glaube, ich bin jemand, der sehr viel über Musikalität arbeitet. Und für mich ist das auch irrelevant, ob man einen Ton daneben geht oder irgendwie auch bei anderen Musikern. Ich finde es eigentlich, wenn jemand mit richtig viel Sound irgendwo reinlangt, aber der Ton völlig daneben geht, finde ich egal. Aber die Perfektion ist eigentlich das, was beim Probespiel doch sehr viel ausmacht. Und das war für mich eine Herausforderung, diese Perfektion zu trainieren.
Aber also, wenn du es so runterbrechen würdest, könntest du irgendwie so 2-3 Sachen nennen, wie man dann Perfektion übt. Also ich meine, Aufnahme ist ja schon mal ein super gutes Tool, um sich wirklich ganz genau zu beobachten und zu schauen, okay, Takt 37 war nicht so gut, weil da war Intonation zum Beispiel nicht so gut oder der Rhythmus war falsch. Fallen dir noch so zwei, drei Sachen ein, wo du sagst, okay, das habe ich nochmal extremer gemacht in dieser Übelzeit als jemals zuvor vielleicht sogar?
Naja, Orchesterstellen waren natürlich extrem in der Zeit und es gibt eine Orchesterstelle für die zweiten Geigen, das aus einer Bruckner-Symphonie. Das ist eine ganz langsame Stelle und intonatorisch sehr, sehr schwer. Mhm. Und da habe ich tatsächlich dann, total verrückt, habe ich mir Referenztöne selber aufgenommen, die quasi zu der Harmonie passen und habe die dann abgespielt und versucht, parallel da drauf zu spielen. Also, weißt du, was ich meine?
So wie so ein Drone-Ton quasi, also als Untergrund ja, und hast und quasi drüber gespielt. Halt,
quasi in der Harmonie den Grundton hat und diesen Referenzton nicht aus dem Blick verliert. Mhm. So. Ob mir das jetzt viel gebracht hat für die Stelle, ich weiß es nicht, aber es war eine Herangehensweise, die ich, glaube ich, so noch nie gemacht habe. Ja, tatsächlich. Und viel Vorspielen auch. Also trotz, dass man die Aufregung selbst trainiert mit dem eigenen Aufnahmegerät zu Hause, Freunde suchen, immer wieder sagen, hier, ich spiele dir vor und ja, es trainiert, das Vorspielen.
Also auch dann in Gruppen zum Beispiel geübt, irgendwie zu zweit sich zusammengesetzt und dann sich gegenseitig vorgespielt, so meinst du, ne?
Ja, also ich habe auch während meiner Akademie, die ich hatte, gab es auch so Probespieltraining tatsächlich. Mhm. Und da haben wir uns dann auch untereinander, unter den Akademisten auch immer mal getroffen und uns gegenseitig quasi vorgespielt. Also man weiß auch ganz genau, da sitzen dann drei andere Geiger, die spielen gerade genau das gleiche Programm. Und dann hört man es auch nochmal von denen, denkt man so, oh, okay, die machen das so, ich mache das so. Ist das jetzt gut oder individuell, wie man was spielt? Aber ja, dieses gegenseitige Vorspielen und auch wirklich anderen auch zuhören, die auch Probespiele machen. Also man kann auch wahnsinnig viel entdecken bei anderen, die sich auf so eine Situation vorbereiten und wie die was spielen oder das, ich glaube, das ist sehr, bringt einen sehr viel weiter.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber hast du noch viele Ideen dann so geklaut, in Anführungszeichen, von Kolleginnen und Kollegen?
Oh Gott, das kann ich jetzt gar nicht so speziell sagen. Vielleicht den einen oder anderen Fingersatz abgeguckt, ja. Okay. Das doch bestimmt. Für ein paar Orchesterstellen, wo man manchmal einfach mit keinem Fingersatz zufrieden ist, den man macht und dann bei jemand anderen sieht, ach, die machen den und den, ach, das ist eigentlich der leichteste, klanglich, aber doch, den mache ich jetzt auch, weil dann wird die Stelle perfekter, als wenn man da irgendwie versucht, sehr künstlerisch irgendeinen Fingersatz zu machen, ja.
Ja, voll. Und also jetzt, wenn du so darauf zurückblickst auf die Zeit, hast du auch dann bewusst zum Beispiel weniger Konzerte angenommen, um bewusst Zeit zu nehmen dafür oder vielleicht auch das Unterrichten aufgehört, wenn du da schon unterrichtet hast?
Ja, Konzerte, also ich hatte halt während meiner Akademiezeit Orchesterdienste, die ich gespielt habe, aber ich fand auch gut, dass ich irgendwie so was Festes währenddessen laufen hatte. Also, dass man nicht nur so in den Tag hinein lebt und irgendwann muss ich heute mal noch üben, sondern man weiß, oh, man hat früh eine Probe und vielleicht abends noch was. Oder muss ich mich aber nachmittags jetzt noch mal hinstellen? Für mich war das eigentlich immer besser, nebenbei noch was zu haben, um so ein Raster zu haben und das nicht zu verlieren. Mhm. Wenn ich in eine Woche ganz frei hätte zum Üben, dann würde ich viel weniger üben, als wenn ich eine Woche habe, wo ich das eine oder andere vorhabe. Ja,
das kann ich mir, gut nachvollziehen auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, es ist nicht verkehrt, manchmal so eine Struktur zu haben, die einem so ein bisschen so durch den Tag führt. Und wenn man die nicht selber manchmal sich so aufdoktriniert bekommt, ist es manchmal ganz cool, die von außen zu haben, einfach so zu wissen, okay, das ist mein Übefenster.
Was natürlich in der Zeit mehr Absage gefunden hat, waren irgendwie so Aktivitäten mit Freunden tatsächlich. Also auch gerade so abends mal noch weggehen, Kneipe oder sonst irgendwie, wenn man wusste, man muss am nächsten Morgen, Vormittag unbedingt üben, war das eigentlich dann für mich eher nicht so drin, weil es einen körperlich nicht unbedingt aufbaut.
Ja. Ja, das ist dann die Kehrseite, die man nicht so oft sieht, mit welchen Entbehrungen das dann alles einhergeht. Mhm. Wenn wir uns jetzt mal den Tag X anschauen, also du weißt, weiß ich nicht, wir stellen uns vor, es ist 2017, hast du, glaube ich, gesagt, hast du ein Probespiel gehabt, weiß ich nicht, der Der 24. Oktober 2017, sagen wir
einfach mal. Könnte sogar sein.
Und gut geraten. Es ist quasi der Probespieltag. Kannst du uns mal mitnehmen in so einen, in diesen Tag? Also ich habe gar keine Vorstellung. Ich habe ja Jazz-Trompete studiert. Das heißt, für uns ist das was, was sehr weit weg auch einfach vor allen Dingen ist. Und vielleicht für einige Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Hast du irgendwie so ein spezielles Ritual gehabt, morgens zum Beispiel oder am Abend vorher? Wie startet man in so einen Tag, wenn du weißt, okay, heute ist mein ein wichtiges Probespiel einfach?
Ja, also ich hatte natürlich unglaublich Glück, dass ich in der Stadt gelebt habe, wo auch das Probespiel war. Ich gehe jetzt mal von dieser Situation aus. Für mich ist immer gut gewesen, irgendwie nochmal in der Luft zu sein vorher. Also ich bin safe mit dem Fahrrad dahin gefahren. habe mich mit Sicherheit zu Hause eingespielt, so eine halbe, dreiviertel Stunde oder so. Nichts mehr schnell gespielt, alles langsam. Und kam dann beim MDR an und habe mich da angemeldet, in eine Liste eingetragen. Und dann hörte man eigentlich schon von überall, hörte man schon Geigentöne und aus jedem Raum fiedelte das irgendwo. Für mich war es dann eigentlich immer so, dass ich versucht habe, mich so ein bisschen zurückzuziehen. Also nicht mehr mit 8 Leuten zusammen in einem Raum stehen und mich einspielen. Das hat mich eher verrückt gemacht. Also ich habe dann gerne irgendwie so ein paar Fingerübungen ohne Ton irgendwie auf der Geige gemacht. Aber jetzt nicht mehr irgendwie explizit irgendwelche Stellen geübt, weil dafür wäre es dann sowieso zu spät gewesen. Und dann gibt es eigentlich, kenne ich das eigentlich in allen Häusern oder überall, wo ich Probespiel gemacht habe, so, dass es dann einen Einruf gibt vom, ich sag mal, Orchesterinspektor, der dann alle Kandidaten zum Probespielraum ruft. Und dann ist es eigentlich in den meisten Fällen so gewesen, dass man dann loszieht. Wie vielte man dran ist. Also wenn es jetzt 30 Leute sind, dann gibt es 30 verschiedene Lose mit einer Zahl drauf und dann zieht man die Zahl und die Zahl in der Reihenfolge ist man dann dran. Weil auch die meisten Orchester, wie du ja aus diesem kleinen Video vom MDR waren, tatsächlich ja auch das noch machen oder machen mit dem Vorhang und damit dann auch niemand weiß, wer alphabetisch wann dran ist, wird dann halt eben eine Nummer gezogen. Genau. Und dann wird man zurückgeschickt in seinen Raum oder wo auch immer man ist. Und dann gibt es immer Durchsagen, Kandidat Nummer 1, Kandidat Nummer 2 und so weiter. Und dann kommt man in den Raum rein und hat eigentlich, also da sitzt dann auch ein Pianist meistens, weil in der ersten Runde bei uns meistens ein Mozart-Violinkonzert dran ist. Und dann darf man ungefähr so 3 Minuten davon spielen und geht dann wieder raus. Und dann musst du warten, bis, ich sag mal, alle 30 Leute 5 Minuten durch sind, so ungefähr. Also das dauert, die erste Runde dauert auch meistens sehr lang. Also es ist sehr, sehr viel mit Warten verbunden. Und da auch irgendwie die Nerven zu behalten, zu überlegen, okay, wie gehe ich jetzt, ja, habe ich jetzt gut gespielt, komme ich in die zweite Runde, bereite ich mich jetzt weiter vor, packe ich meine Geige schon ein oder dann gibt es nach der ersten Runde gibt's eine Abstimmung um Orchester intern quasi, also von den Kollegen, die dir zugehört haben, die dann darüber abstimmen, wer in die nächste Runde kommt, in die zweite Runde und dann wird das den Kandidaten mitgeteilt. Und dann hat man hoffentlich auch seinen Namen dabei und darf in der zweiten Runde spielen. Zweite Runde ist dann auch in den meisten Fällen, würde ich sagen, mit Klavier und romantisches Konzert. Genau, und dann darf man dann vielleicht so, sagen wir mal 6 Minuten spielen von diesem romantischen Konzert. dann wartet man wieder, bis das Orchester sich beraten hat und die Ergebnisse verkündet und hofft, dass man in der dritten Runde ist. Und in der dritten Runde ist man dann, ich glaube, die höchste Zahl, die ich mal hatte, waren so 5 in der dritten Runde dann noch. Kann auch sein, dass nur eine Person in die dritte Runde kommt, je nachdem, wie das Orchester entschieden hat. Und dann sind die Orchesterstellen dran. Und wie ich vorhin schon erzählt habe, also Orchesterstellen ist echt was man unterschätzt. Das ist... Man bereitet sich so viel auf diese Violinkonzerte vor. Das macht natürlich auch viel mehr Spaß, diese Violinkonzerte zu spielen, als so eine kleine Pipsel-Orchesterstelle zu üben, die einfach irgendwie herausgegriffen aus dem Werk allein gespielt, um so viel schwerer ist als im Orchester selber. Und das Orchester hört einfach ganz genau hin, ob du dort alles machst, was in den Noten steht. Ob du die Dynamik einhältst, ob du die Strichart einhältst und ob alles intonatorisch perfekt ist, weil niemand braucht jemanden im Orchester, der intonatorisch nicht sicher ist, weil auch gerade man im Orchester eigentlich ja, ist so Intonation verliert. Du hörst dich ja selber nicht alleine, sondern du hörst dich immer in einer Gruppe. Und wer nicht mit der Hand sicher ist in der Intonation, da wird es dann schwierig im Orchester spielen. Genau. Und meistens sind das dann so, ich sag mal, 5, 6 Stellen, Orchesterstellen, die man dann spielt. Genau. Und dann gibt es wieder eine Abstimmung und Ergebnis.
Wenn ich das richtig raushöre jetzt, was du so erzählst, dann hat das ja vor allen Dingen viel mit Warten zu tun und auch immer wieder ein sich neu fit machen für quasi erste Runde, zweite Runde, dritte Runde. Also immer auch mit ich war warm gespielt, bin wieder kalt gespielt, wenn du so möchtest. Hast du dich quasi immer wieder dann neu eingespielt, weil vor allen Dingen, das auch vorher erzählt, dass mit diesem Losen man ja nie so genau weiß, wann man noch dran ist. Ne? Du bist ja quasi willkürlich, weiß ich, Nummer 23 von mir aus. Und dann weißt du ja nie, okay, wie lange dauert das jetzt ganz genau, bis wer dran ist. Mhm. Also wie geht man damit um, so ein bisschen, also A, mit diesem Zeitfaktor, der so ein bisschen einem Stress macht, und dann auch B, spielt man sich dann jedes Mal nochmal kurz vorher ein, oder wie hast du das gemacht?
Also man rechnet natürlich schon durch, wenn man weiß, man hat jetzt noch 20 Leute vor sich, dann weiß man, in der nächsten Stunde ist man jetzt nicht dran. Also das zieht sich dann noch ein bisschen. Mhm. Und wenn man dann, man hört ja, welche Nummer dran ist über den Lautsprecher und weiß halt quasi ein bisschen den Countdown, und dann nimmt man schon die Geige dann gegen Ende wieder in die Hand und macht sich dann nochmal warm. Ich fand vor allen Dingen immer auch eine Herausforderung, dass klimatisch die Räume sehr anders waren. Also oftmals in dem Raum, wo du dich mit den anderen aufgehalten hast, war natürlich eine gut hohe Temperatur. Dann kommst du in einen riesen Orchestersaal, wo viel weniger Leute drin sitzen oder also als üblich. Und da ist dann viel kühler. Und also das war auch bei meinem Probespiel, was ich dann letztendlich gewonnen habe, war das nämlich auch so. Und da habe ich dann, man macht sich ja auch Gedanken, was zieht man an bei einem Probespiel? Mhm. Also ja, wie tritt man auf? Zieht man irgendwie eine Bluse an? Zieht man Absatzschuhe an oder lässt man das lieber bleiben oder irgendwie so in der Art? Und ich weiß noch, ich bin dann in meiner letzten Runde, war ich dann mit meinem Wollpullover im Saal, weil es so kalt war. Und das war mir dann aber auch egal. Also ja, aber das ist dann auch so eine Herausforderung. Ich glaube auch vor allen Dingen für Bläser, die dann Probleme haben mit der Intonation, wenn sich so ein Raum sehr, sehr schnell kalt plötzlich anfühlt fürs Instrument.
Ja, aber wenn du jetzt auch sagst, gerade vor allem mit der Kleidung war ein Thema auch bei dir gewesen, ist nicht auch genau dafür auch der Vorhang so ein bisschen gedacht, dass man nicht hört, ob es Mann oder Frau ist, beziehungsweise wer jetzt da, ich meine auch die Art und Weise, wie man auftritt, sagt ja auch schon ganz viel aus. Also wenn du jetzt hohe Schuhe hast, man tritt so ganz unsicher auf, ist das vielleicht auch nicht so ein cooles Zeichen der Jury irgendwie, was man da sendet, oder? Also
ja, naja, der Vorhang ist ja in der ersten Runde. Der geht in der zweiten Runde dann weg und da ist man dann hat man schon auch einen Auftritt quasi. Und ich würde schon auch sagen, dass der Auftritt auch eine Rolle spielt. Also wie man in einen Raum kommt, ja, wie man sich ja doch auch ohne das Instrument präsentiert. Ja, weil es ist total schön, wenn du ein toller Musiker bist und alles, aber man möchte ja auch deine Persönlichkeit vielleicht auch in dem Auftritt auch irgendwie vielleicht sehen, aber vielleicht ist auch jetzt zu viel gesagt. Ich glaube, so viel Gedanken sollte man sich da drum nicht machen, aber man sollte schon wissen, dass man gesehen wird, wenn man in einen Raum kommt und für eine Stelle vorspielt. Mhm.
Und jetzt klanglich mal der Vorhang so genommen, also hast du das Gefühl gehabt, das hat klanglich irgendwie dich beeinflusst beim Spielen oder war das, ist es vernachlässigbar?
Also ich würde sagen, ein Vorhang beeinflusst immer das klangliche Ergebnis, aber das ist ja bei jedem Kandidaten. Mhm. Also jeder hat ja den gleichen Vorhang. Deswegen, also es ist vielleicht nicht so angenehm vom Klang her. Ich fand aber eigentlich für mich persönlich das immer irgendwie ganz charmant, in der ersten Runde für mich zu sein.
Warst du weniger aufgeregt dann?
Ich war gelöster, ich glaube ja. Gelöster könnte ich sagen. Ob ich jetzt weniger aufgeregt war, das weiß ich nicht. Also es war auch nicht in allen Probespielen, die ich gemacht habe, immer in der ersten Runde ein Vorhang.
Okay.
Es gab auch öfter, wo ich das erlebt habe, wo es in der ersten Runde einfach auch schon man sichtbar war. Aber ich fand, bei den Probespielen, wo ich es gemacht habe, dachte ich, ach komm, jetzt einfach drauf los. Und dann, ja, ich fand es gut.
Ja. Jetzt hast du ganz am Anfang ja gesagt, dass eigentlich schon mit 16 für dich klar war, dass der Weg mal ins Orchester führen sollte. Das heißt, da ist ja vor allen Dingen auch so ein eigener Leistungsdruck, den man sich selbst macht, wenn man hat diesen Berufswunsch, dieses Ziel, ins Orchester zu kommen. Und es hängt am Ende ja alles von diesem einen Tag ab, der auch vielleicht gar nicht repräsentativ ist für die musikalische Phase, in der du einfach gerade auch bist. Wie geht man denn mit Fehlern um? Also man stellt sich vor, man verspielt sich an der Stelle. Hast du das irgendwie mal trainiert, auch in der Übephase, dass du so, weiß ich nicht, so dich hast ablenken lassen mal irgendwie und dann einfach mal, um quasi diesen Fall zu simulieren, okay, wie reagiere ich auf einen eigenen Fehler? Weißt du, was ich meine?
Ja, total. Finde ich total interessant. Jetzt so im Nachhinein, wenn du mir das so erzählst, denke ich, hey, das war eine tolle Vorbereitung gewesen. Also, dass ich mich jetzt mit Absicht habe ablenken lassen oder mich verspielt habe, um dann darauf einzugehen, das habe ich, glaube ich, nicht trainiert, nee. Und für mich war auch tatsächlich immer, für mich war ein Problem, vielleicht wäre es deswegen auch gut gewesen, hättest du mir das schon vor ein paar Jahren erzählt, wenn ich mich einmal verspielt habe, dass ich dann über diesen Fehler nachgedacht habe, warum ist das jetzt passiert? Während des Spiels und es weiterging, ja, dann ist natürlich sofort das Nächste passiert. Also über Fehler nachdenken ist das Allerschlimmste, was man machen kann oder was mir passiert, weil dann passiert wirklich safe gleich der Nächste.
Ja. Das kenne ich. Aber hast du dir im Vorfeld dann zumindest Gedanken gemacht, also wie du umgehst, wenn du dich verspielen solltest? Hast du da irgendwie dann gedacht, okay, mein Mantra ist nicht nur langsam, sondern mein Mantra ist auch auf jeden Fall weiterspielen oder so oder sowas? Also
ich glaube, ich habe das tatsächlich auch trainiert, indem ich quasi diese vielen Aufnahmen gemacht habe und immer gesagt habe, ich spiele es einmal am Tag wirklich komplett durch. Und da habe ich ja gemerkt, an welchen Stellen ich quasi rausfliege. Und habe genau die Stellen am nächsten Tag trainiert. Und es ist natürlich immer eine andere Stelle, an der man irgendwas hat. Aber ich glaube, das Probespielprogramm war das Programm, was ich am allermeisten in meinem Leben trainiert habe bis jetzt. Und man ist da so drin, dass man eigentlich, wenn man einen Fehler macht, sollte man eigentlich sofort einfach weiterspielen können oder weiter drin sein und sich davon nicht ablenken lassen.
Ja, man sagt es immer so schön leicht, aber also ich glaube, das ist auch was jeder aus Konzerten halt kennt. Man verspielt sich irgendwie an der wichtigen Stelle und das nimmt man so mit in den nächsten Takte einfach halt. Das ist irgendwie, glaube ich, schwer, das loszulassen, ne?
Aber dann weiß man halt, okay, heute hat das Probespiel halt nicht funktioniert. Dann war es nicht dein Tag. So.
Ja, und jetzt haben wir quasi den Fall, wir haben uns verspielt. Ich meine, wir wissen jetzt zum Glück, bei dir hat es geklappt. Du bist jetzt seit 2017 beim MDR fest angestellt. Aber du hast ja auch vorher in der Vorbereitung erzählt, dass du ein paar Probespiele gemacht hast, bei denen es halt nicht geklappt hat. Wie geht man denn damit um, wenn man quasi die Absage bekommt und dann auch weiß, okay, ich muss das quasi das ganze Prozedere nochmal machen, mich auch nochmal vorbereiten, nochmal dahin laufen und so. Also so ein bisschen so diese, wenn du so möchtest, diese mentale Seite, wie bereitet oder wie motiviert man sich auch vor allen Dingen, immer wieder diese Drucksituation irgendwie einzugehen?
Ja, also ich glaube, meine allerersten Probespiele, die ich gemacht habe, die waren eher so, ich fange jetzt mal an, das zu trainieren.
Ah, okay. Aha.
Und auch wirklich diese Probespielsituation zu trainieren. Also ich bin in meine ersten Probespiele nicht reingegangen mit, die Stelle hole ich mir jetzt. Sondern eigentlich eher sehr locker und habe gedacht, mal gucken, was passiert. Weil, also tatsächlich, Probespielsituationen muss man trainieren. Und ich würde auch jedem deswegen empfehlen, auch Probespiele mitzumachen bei Stellen, wo man eigentlich weiß, auch dahin will ich jetzt eigentlich gar nicht unbedingt, aber ich mache mal das Training mit. Also für die Stelle, wo es dann drauf ankommt, hat man dann einfach schon mal ein paar Probespielerfahrungen gesammelt. Und das war so für mich der Anfang, wo ich jetzt noch nicht dolle enttäuscht war von mir, wenn es jetzt nicht geklappt hat oder so, sondern mich eher gefreut habe, wenn es eine zweite Runde geworden ist oder wenn es von einem Vorprobespiel in einem Hauptprobespiel ging oder so. Wenn man eine Etappe geschafft hat, dass man schon mal gesagt hat, hey cool, beim nächsten Mal noch die nächste drauf oder so. Und dann gab es aber schon auch Probespiele, wo ich mehrmals auch mit in der letzten Runde war wo teilweise mehrmals auch niemand genommen wurde. Also es war alles in einem denselben Haus. Oder wo jemand anderes dann genommen wurde und wo dann viele Orchestermitglieder dann danach auf einen zukommen. Ah, ich weiß gar nicht, warum das jetzt nicht geklappt hat und das war so toll und ich kann es mir nicht erklären. Und natürlich kommen die Leute auf dich zu, die das so sehen und die anderen vielleicht in dem Falle nicht. Ne? Und das Orchester hat sich gespalten und konnte sich in dem Moment nicht entscheiden. Und das sind dann schon Momente, wo man dann irgendwie abends zu Hause sitzt und irgendwie denkt so, oh, ist doch blöd. Also ich weiß nicht, warum können die sich nicht entscheiden und warum war jetzt heute wieder keiner gut genug und es kann doch nicht sein. Und also diese Situation gibt es dann halt eben leider auch, ja.
Aber gab es mal den Fall, dass du so krass an dir gezweifelt hast, dass du gesagt hast, na okay, ich habe der Plan B, den gibt es zwar nicht wirklich bei mir, aber ich mach mir einen Plan B?
Ja, tatsächlich, eigentlich nicht. Also dann eher, dass man gesagt hat, okay, man bewirbt sich jetzt quasi woanders noch, an anderen auch Häusern oder so. Aber dass ich jetzt gesagt habe, ich stecke in Sand im Kopf und das wird für mich nicht die Zukunft sein, das gab es bei mir eigentlich nicht. Und für mich war halt auch immer, also ich glaube, ich hatte da, es gibt andere Leute, die haben ganz andere Erfahrungen gesammelt mit Probespielen. Und das weiß ich auch von Freundinnen oder Freunden, die wirklich viele, viele Probespiele gemacht haben und die da so dran, ja, na nicht zerbrechen oder zerbrochen sind, aber das macht schon was mit einem. Und ich glaube, ich hatte aber mit meinen Probespielen, die ich absolviert habe, war das alles noch total im humanen Bereich. Also ich habe auch einfach, ich bin oft weitergekommen in nächste Runden oder so. Es war jetzt nicht so, dass ich immer in der ersten Runde rausgeflogen bin oder so. Ich glaube, das ist auch was, wenn man so ein paar Schritte geschafft hat, auch wenn es dann nicht letztendlich zur Stelle gereicht hat, ist es trotzdem was einen bestärkt, darin weiterzumachen.
Aber hättest du einen Wunsch dann irgendwie an Hochschulen, an Akademien auch vielleicht, wie man quasi sich auf genau diesen Fall besser vorbereiten kann? Also ich meine, es ist ja vor allem auch dann, wenn es gut läuft und man die Stelle hat, ist ja alles super und alle freuen sich. Aber halt auch für genau den Fall, wenn es beim 12. Mal halt immer noch nicht funktioniert, dass man auch darauf so ein bisschen, gibt es da so ein mentales Coaching oder also gibt es da so Sachen oder gibt's, ja. Hättest du einen Wunsch?
Ja, also zu meiner Zeit in Weimar, zu meinem Studium, gab es das noch nicht so. Ich glaube, das kam dann nach mir, als quasi von Diplom zu Bachelor und Master umgestellt wurde, dass das auch mit angeboten wurde als ein Baustein, eben dieses mentale Training. Mhm. Und ich glaube, dass das schon unglaublich wichtig ist, weil die Psyche von uns so eine Rolle spielt beim Instrument. Wer einfach ja mit dem Kopf irgendwie woanders hängt, der kann nicht auf der Bühne präsent sein, glaube ich. Also, und ich glaube, da sind wir in der heutigen Zeit schon viel, viel weiter fortgeschritten als damals, dass das einfach die Psyche zum Musiker mit dazugehört. Und ich glaube, dass da die Hochschulen schon mehr drauf achten könnten auch, aber das auch mittlerweile auch mehr machen. Also ich bin jetzt nicht so ganz informiert, wie das jetzt gerade an den einzelnen Hochschulen aussieht, aber ich glaube schon, dass das angeboten wird. Und ich glaube, das sollte man dann auch wahrnehmen. Es gibt auch so Probespielvorbereitungstrainings und Zeugs. Das ist wichtig.
In der Tat. Viele Hochschulen bieten Probespielvorbereitungskurse für die verschiedenen Instrumente an. Auch für die mentale Vorbereitung habe ich recherchiert und auf meinem Blog einen Artikel mit nützlichen Links und Infos zusammengestellt. Den Link gibt's wie immer in den Shownotes.
Bei mir an der Hochschule gab es das auch für das Hochschulorchester Probespiele für die vorderen Positionen. Mhm. Und sowas auch mal mitzumachen, auch wenn man sich jetzt vielleicht nicht als Konzertmeisterin dort sieht, aber einfach auch dort dieses Training auch schon mitzumachen, abgebrochen zu werden, das ist ja auch was beim Probespiel passiert. Wenn die Gruppe meint, das ist jetzt gerade, reicht jetzt von dem, was man gehört hat, man kann den Kandidaten oder die Kandidatin einschätzen, dann kann man auch, Dankeschön, der Nächste bitte. Das hört man dann so. Und dann geht man raus und denkt sich, okay, warum wurde jetzt abgebrochen? Weil sie schon gehört haben, dass ich ganz toll gespielt hat oder weil denen irgendwas gar nicht gefallen hat. Und sowas quasi auch im Hochschuldasein schon zu trainieren, wenn es quasi um Positionen, vordere Positionen im Hochschulorchester geht, das finde ich auch total wichtig und interessant für einen selber.
Ja.
Und tatsächlich Probespielstellenunterricht. sollte man wirklich gut wahrnehmen.
Also an Hochschulen meinst du nichts, oder?
Genau, ja. Also ich glaube, ab dem dritten Semester oder so, hatte ich richtig eine Lehrerin vom Orchester, die extra kam für nur Orchesterstellentraining quasi.
Ja, cool. Ja, spannend. Aber also wenn du jetzt sagst, ich meine, du bist ja inzwischen auf der anderen Seite auch. Ich meine, jetzt als Angestellte im MDR-Orchester, siehst du quasi jetzt von der anderen Seite, wie die Probespiele ablaufen? Wenn du jetzt sagst, dass vor allem dieser mentale Aspekt, ist das was, wo du dich dann auch jetzt selber irgendwie weiterbildest und sagst, okay, ich würde da irgendwie gern fairer den Kandidaten gegenüber zu sein oder irgendwie das angenehmer zu gestalten, dass du da guckst, okay, was sind so mentale Vorbereitungskniffe und sowas, die man irgendwie mitgeben kann, den Kandidaten auch dann, oder?
Also du meinst jetzt auch, wie ich quasi als festes Orchestermitglied das Probespiel angenehmer gestalten kann? Oder? Also ich glaube, es gibt in allen Orchestern viele Debatten immer um Probespiele und wie man auch Probespiele so gestalten kann, dass man am Ende nicht einen Solisten ins Orchester sich reinholt, sondern wirklich jemanden, der teamfähig ist, im Orchester spielt. Dafür ist natürlich auch noch ein Probejahr da. Also wenn man ein Probespiel gewonnen hat, kriegt man eben auch noch ein Probejahr und auch das muss man erstmal noch bestehen. Ich weiß nicht, letztendlich ist ein Probespiel halt eine Herausforderung, auch mental. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich mental im Orchester teilweise nicht einfacher wird. Also es gibt einfach Dirigenten, die einfordern. Es gibt Positionen, wo du als Konzertmeister, Soloflötist oder einfach diese Solo-Position, du hast immer eine herausgehobene Position. Und du wirst immer mit deinem mentalen Dasein zu tun haben. Und ich glaube auch, dass wenn man ein Probespiel geschafft hat, man da auch einfach schon einen Baustein hat, auf dem man weiter aufbauen kann. Mhm. Ich weiß nicht, verstehst du, was ich meine? Dass man einfach da schon sagen kann, hey, das habe ich in der Tasche mental geschafft, Haken hinter, die nächste Stufe erreiche ich auch. Also, dass man darauf aufbaut. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass wenn jemand mit total viel Nervosität im Probespiel zu tun hat, dass der dann am Ende nicht im Orchester einen super Job macht, auf keinen Fall. Aber ich glaube, dass es schon auch wichtig ist, quasi eine mentale, gesunde Grundhaltung mitzubringen ins Orchester und dass man das vielleicht dann auch beim Probespiel sieht, ob jemand das kann, seine Psyche im Griff zu haben.
Aber sieht man sowas im Probespiel?
Dass jemand total nervös ist?
Nee, ich meine, dass seine Psyche so im Griff hat. Ich meine, es ist ja mehr vielleicht auch als nur nervös zu sein.
Ja, also man sieht schon, wenn jemand sehr, sehr, sehr nervös quasi ist. Oder dann einfach irgendwie so ganz fahrig oder, also man merkt schon, ob ein Mensch da irgendwie das mentale Ruhe mit reinbringt oder nicht, würde ich schon sagen.
Ja.
Aber wie gesagt, das ist einfach Training und ich glaube auch jeder kann das erreichen, diese mentale Ruhe, die man da vielleicht für braucht. Aber die ersten Male ist man einfach super nervös, das ist so.
Das ist ja ganz viel Typfrage, ne? Wie man auch mit so Sachen dann umgeht und wie krass man sich das an sich heranlässt einfach auch. Wenn du jetzt so deinen Überalltag heute betrachtest, wie schaut denn der aus? Also wie hat sich denn dein Üben jetzt, seit du im Orchester auch angestellt bist, verändert im Vergleich jetzt? Wir haben jetzt vorher den krassen Gegensatz gehabt mit der extremen Vorbereitung fürs Probespiel, aber wie hat sich denn jetzt über die letzten Jahre dein Üben jetzt persönlich verändert?
Also ich würde sagen extrem, tatsächlich. Also alleine, also wir hatten es ja vorhin schon mal kurz, was ich für Musik höre gerne und habe ja schon gesagt, dass ich dann mir eher zu Hause nicht die klassische Musik anmache. Aber wir haben zum Beispiel neulich Also sprach Zarathustra gespielt von Strauss. Und dann setze ich mich vorher hin mit den Noten. Das ist mein allererstes Üben und gehe das Stück einmal mit den Noten durch. Und mache auch dann teilweise das so, dass ich mir, ich sag mal, 3 Minuten anhöre und dann übe ich diese 3 Minuten und habe quasi im Blick, was ist für meine Stimme hier jetzt gerade das Wichtigste oder wo hört man die zweiten Geigen besonders dolle raus, was ist die Herausforderung bei dem Stück, wenn ich das anhöre und wie kann ich das in mein Üben mit einbringen. Und dann kommen die nächsten 3 Minuten, die höre ich mir wieder an und dann übe ich die und das ist, also finde ich als Vorbereitung das Allerbeste, weil man das Stück so gut kennenlernt. Nur aus seiner Stimme heraus, gerade bei Strauss, merkt man einfach manchmal gar nicht, wo die Schwierigkeit liegt. Dann sieht man die Noten und denkt so, ja, sieht ja ganz schön aus. Also, aber gerade das ganze Harmonische, was da dazu gehört, das muss man aus einer Aufnahme hören. Und deswegen ist sehr viel Musik anhören auch zu meinem Üben geworden.
Du hast ja vorher auf die allererste Frage auch gesagt, dass Üben für dich ist, eine Sache sehr konzentriert zu machen. Hast du da, also wie gehst du da dann vor, wenn du sagst, okay, das ist Strauss quasi zu spielen demnächst? Mhm. Wie wählst du denn quasi diese Stellen für dich aus? Hast du da so ein Konzept, was du immer, so eine Art Fahrplan, was du durchläufst, um zu sagen, okay, das ist technisch schwierig, das ist intonatorisch schwierig? Wie gehst du vor, um genau diese Auswahl zu treffen? Weil ich meine, deine Zeit ist wahrscheinlich nicht mehr geworden in den letzten Jahren zum Üben.
Also Technik ist natürlich eine große Überschrift. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel. Wenn ich eine Seite habe, wo quasi durchlaufend nur 16 sind und aber mit allen möglichen Vorzeichen und alles dabei ist und das eigentlich quasi eine unspielbare Stelle scheint, dann werde ich die erstmal langsam spielen und dann werde ich die Takt für Takt durchgehen und in verschiedenen Rhythmen üben und auch in verschiedenen Bogenstricharten, um die dann irgendwie so zusammenzusetzen, wie sie letztendlich wirklich dasteht. Also ich finde, es ist sehr viel Bausteinarbeit, dieses Takt für Takt irgendwie zu schauen, was ist da die Herausforderung und wie komme ich auch mit den Fingersätzen klar, die ich mir nicht in meine Noten schreiben kann. Das ist nämlich auch ein ganz großes Thema im Orchester. Wenn du eine spielst, kannst du natürlich immer alles in deine Noten reinschreiben. Mhm. Und du kannst ja auch jeden Fingersatz in deine Noten reinschreiben. Und das kannst du im Orchester nicht mehr machen, weil du hast noch jemanden neben dir sitzen, der macht vielleicht ganz andere Fingersätze als du selber. Das heißt, auch zum Üben gehört für mich dazu, einen Fingersatz zu finden, der mir auch in dem Moment, wo ich ihn quasi nicht sehe, in der passenden Stelle einfällt. Und das muss man auch trainieren, dass man ohne Fingersätze klarkommt. Und das, ich merke das immer mehr, dass es mit den Jahren immer mehr normal wird für einen, dass man keine Fingersätze stehen hat bei den schwierigsten Stellen.
Mhm. Aber vielleicht noch eine kurze Nachfrage dazu. Ein Schritt nochmal vorne dran. Also wir haben ja quasi jetzt schon diese schwere Seite herausgefunden. Aber also wählst du quasi dann die Stellen, die du übst, auch nach Optik aus? Du siehst quasi diese Seite voll mit 16 und ganz vielen Vorzeichen, denkst dir, oh krass, die hat einen Blick verdient wahrscheinlich. Oder hast du eine andere, oder hast du andere Methoden dann noch? Also ich meine, du hast ja vorher auch gesagt, du hörst die Aufnahme dir zuerst an. Machst du dir da schon Kreuze an Stellen, wo du sagst, okay, das ist mega fragil, das muss ich auf jeden Fall üben? Oder also wie gehst du quasi an diese konkrete Auswahl ran? Das war eher so die...
Mein ja, Punkt. Also das Anhören und mit dem Kreuzen machen, das mache ich tatsächlich. Dass ich dann, aber auch wirklich, ich höre eine Stelle an und denke, oh Gott, das ist ja super schwer. Dann drücke ich auf Pause und versuche die gleich irgendwie für mich zu spielen und das irgendwie mit diesem Klangeindruck, den ich gerade hatte mit der Stelle, zu verbinden. Diese einzelne Stimme, die man hat, einfach irgendwie in diesem ganzen Orchesterklang mit zu empfinden und zu hören. Und natürlich macht man auch sehr viel über das Optische. Man sieht irgendwann Stellen, die schwer sind. Man übersieht auch manchmal Stellen, die schwer sind, die leicht scheinen, und man ist dann sehr überrascht, wenn man im Orchester sitzt und denkt, holla, das ist jetzt plötzlich irgendwie doch das doppelte Tempo als das, was ich gedacht habe. Dann ist man manchmal schnell überrascht. Aber sowas mit dem Tempo, das kriegt man halt einfach mit, wenn man sich das anhört vorher. Deswegen ist es für mich halt eine totale Absicherung, das Anhören. Weil man dann einfach sehr selten über Stellen drüber stolpert, die man hätte üben sollen und es nicht gemacht hat.
Ja, voll. Das kann ich gut verstehen. Ich habe noch eine Frage, um quasi den Kreis zum Üben noch einmal zu schließen. Noch einen Schritt davor. Hast du irgendeine Art von, weiß ich nicht, Ritual, Einspielübungen, um dich quasi aufs Üben, also Einspielübung ist das falsche Wort leider, eine Art Programm, um dich auf dein eigenes Üben einzustimmen. Also ich finde es spannend, ich habe letztens im letzten Interview hatten wir so ein bisschen davon, wie wir das Üben anfangen, also wie wir unser Üben starten, und ich habe irgendwie mich jetzt vor allem in den letzten Wochen damit so ein bisschen beschäftigt, wie man ins Üben reingeht und vor allem auch dann jetzt wieder, man weiß es ja so ein bisschen, aber man macht es wahrscheinlich dann doch am Ende insgeheim zu selten auch, sich mit den Übungen zum Beispiel aufs Üben vorbereitet, also wirklich auch diesen körperlichen und auch vor allen Dingen diesen mental präsenten Aspekt zum Üben hin beschäftigt. Hast du da irgendwie so eine Art Ablauf, nenne ich es mal, Ritual, um dich auf ein Üben einzustimmen? Also sagst du, okay, ich habe jetzt den Zeitslot zum Beispiel und dann mache ich zu immer erst das, um gut anfangen zu können.
Also ich glaube jetzt tatsächlich in dieser mentalen Richtung oder in irgendwelchen körperlichen Dehnübungen oder so, das nicht. Ich habe ein bisschen den Spleen, dass ich nicht in einem total unordentlichen Zimmer üben kann. Also,
aber das ist kein Spiel, das haben wir nicht viele. Ich habe das nämlich auch auf jeden Fall.
Also ich weiß nicht, wenn wirklich alles so kunterbunt rumliegt oder also so eine Unordnung ist und ich üben will, das haut eigentlich nicht hin. Also ich muss dann erstmal mein Zimmer aufräumen, so einigermaßen. Also muss jetzt nicht blitzeblank sein, aber irgendwie ich weiß nicht, vielleicht hat das auch trotzdem was mit mental zu tun, wenn man eine klare Linie oder was Klares hat und den Blick frei macht für Sachen, die wichtig sind. Und in dem Moment ist halt das Instrument, ich und die Noten und so wichtig und nicht, was drumherum liegt. Und ich bin auch früher zum Beispiel sehr, sehr in die Hochschule zum Üben gegangen, wenn mich da nichts abgelenkt hat. Und alles, was rumliegt, lenkt ab. Das ist so, ja, das ist vielleicht so ein bisschen die Antwort, die ich darauf geben kann.
Ich habe noch zwei Fragen für den Abschluss. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Darf auch gerne nicht musikalisch sein.
ich habe tatsächlich seit einem Jahr ein sehr cooles neues Hobby. Man sucht sich, also ich bin generell ein sehr kreativer Mensch, würde ich sagen. Und natürlich ist das Musizieren was sehr Kreatives, aber man hat irgendwie sein Hobby zum Beruf gemacht und ich bin immer wieder auf der Suche nach irgendwie was Neuem Kreativen. Und mittlerweile ist es tatsächlich Hula Hoop. Also es wird jetzt sehr viele überraschen. Man hat dann sehr oft die Vorstellung, dass man nur dasteht und irgendwie einen Hula Hoop-Reifen um seine Hüften kreisen lässt, aber es ist wirklich unfassbar, was man alles mit einem Hula-Hoop-Reifen machen kann, was tatsächlich teilweise magisch wie Zauberei aussieht, wenn der, ja, also ich kann es nur empfehlen, einfach mal bei YouTube ein bisschen Hula-Hoop-Dance oder so einzugeben. Es ist ganz toll, was da rauskommt und das ist gerade so mein neuestes Hobby und da gibt es immer wieder Tricks und Moves, die ich mir antrainiere und auch dadurch eigentlich so ein bisschen die Bewegungen mache, die ich in meinem Alltag mit der Geige verliere. Also auch quasi letztendlich auch super sind für meinen Berufsalltag, dass ich das für mich entdeckt habe.
Ja. Also ein bisschen sportlicher, gesundheitlicher Ausgleich auch einfach dazu, ne?
Genau, ja. Aber ein kreativer, sportlicher, gesundheitlicher Ausgleich.
Das ja, ich muss mal schauen gleich. Das klingt nach einer richtig krassen Rabbit Hole auf jeden Fall, wenn man das eingibt bei YouTube.
Ja, also es ist wirklich, ich bin großer Fan.
Ja, geil. Das checke ich aus auf jeden Fall gleich. Und hättest du einen Tipp an dein jüngeres Erstsemester Musikstudenten-Ich, um den du damals froh gewesen wärst, jetzt so rückblickend?
Ja, ich glaube, ich habe es halt schon oft gesagt, Orchesterstellen nicht unterschätzen. Ja, es ist wirklich, also auch Orchesterstellen vorspielen. Man spielt so ungern im Studium Orchesterstellen vor. Aber letztendlich, das ist die dritte Runde vom Probespiel. Und da entscheidet sich, ob ein Orchester, also das ist der letzte Eindruck, den du hinterlässt bei einem Orchester, wenn du den Saal verlässt. Und es ist schön, wenn sie sich noch an deinen Mozart erinnern, den du am Anfang gespielt hast. Aber das ist so die letzte Visitenkarte, die du abgibst. Und da kann man schon gut hinfallen dabei, auf die Nase fliegen.
Ja, geil, das nehme ich mit. Vielen lieben Dank, Annemarie, das hat großen Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, Annemarie. Das hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr konntet ein paar Anregungen für euer Üben oder für euren nächsten Unterricht mitnehmen. Mehr Infos gibt's wie immer auf meinem Blog. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfiehlt ihn doch euren Freunden weiter oder bewertet den Podcast im Podcatcher eurer Wahl. Damit hilft ihr anderen, den Podcast noch leichter zu entdecken. Ich würde mich in jedem Fall sehr freuen. Ciao und bis zum nächsten Mal, euer Patrick.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.